Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Thomas Ramger, Autor, Keynote-Speaker, Podcaster, Sprint und tiefes Wissen.
Carsten, wir sprechen jetzt gleich mit Thomas Ramger. Das ist ein Bestseller-Autor, der hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, Die Stunde der Nashörner, und beschäftigt sich mit den geopolitischen Risiken in Unternehmen. Hast du auch einen geopolitischen Muskel, den du trainierst? Und wenn ja, wie aktivierst du den jeden Tag?
Einen geopolitischen Muskel eigentlich nicht. Und bei Nashörnern denke ich eher an Großwild. Insofern bin ich mal gespannt, was das werden soll.
Naja, er sagt, es sind Risiken, die wir vorhersehen, die aber nicht urplötzlich kommen, also auf die wir uns eigentlich vorbereiten müssten.
Ah, also sowas wie Corona oder KI.
Ja, genau. Solche Phänomene, denen wir auf einmal urplötzlich davor stehen und auf einmal nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Und da, glaube ich, setzt dieser geopolitische Muskel an.
Dann ist das ein interessanter Muskel. Auf geht's mit Thomas Ramge.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Thomas Ramge. Lieber Thomas, in den letzten Jahren bist du zu einem anerkannten Experten von grauen Nashörnern geworden. Also den Risiken, die Unternehmen kennen oder zumindest kennen sollten. Und die anders als die schwarzen Schwäne nicht plötzlich auftauchen, sondern von uns vorhersehbar sind. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor und hast mehr als 20 Sachbücher veröffentlicht, viele davon preisgekrönt und in mehreren Sprachen übersetzt. Deine Veröffentlichungen bewegen sich immer an der Schnittstelle von Technologie, Ökonomie und Gesellschaft. Sie dienen der Erklärung, der Einordnung. Sie stellen komplexe Zusammenhänge verständlich dar. Als promovierter Techniksoziologe beschäftigst du dich mit den sozialen Folgewirkungen von Technik. Du bist jemand, der immer relevante Themen auf unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Agenda setzt, die jetzt von uns angegangen werden müssen. Als Host des Podcasts Sprint, der Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovation, suchst du nach den bahnbrechenden Innovationen, sprichst regelmäßig mit den Menschen, die Neues neu denken. Deine Stimme ist gefragt und wir wollen mit dir über den geopolitischen Muskel in den Unternehmen sprechen, über die Technologieagenda in Deutschland und Europa sowie die sozialen Folgen unserer digitalisierten Welt. Lieber Thomas, schön, dass du heute unser Gast bist.
Hey, danke, dass ich da sein darf.
Geopolitischen Herausforderungen. Kannst du vielleicht für uns grob skizzieren, welche du da gerade siehst, auf die wir uns als Unternehmen, als Familienunternehmen, Mittelstand besonders einstellen müssen?
Wo fangen wir denn da an? Also ich meine, die erste Annäherung daran ist natürlich jetzt insbesondere für große Mittelständler, wie international bin ich überhaupt tätig? Ne? Es gibt relativ wenige Unternehmen, die quasi völlig abgekoppelt sind von dem internationalen Tuhu-Babu, was wir gerade erleben. Und trotzdem gibt es natürlich große Unterschiede im Grad der internationalen Abhängigkeit und damit dem Grad, wie stark Unternehmen diesem auf der einen Seite als Irrsinn-Chaos wahrgenommenen geopolitischen Situation ausgesetzt sind und auf der anderen Seite, wie stark sie sich dann auch mit der Frage beschäftigen müssen, was sind eigentlich die Muster hinter dem Chaos und ist das Chaos tatsächlich so chaotisch, wie es oft wahrgenommen wird? Oder gibt es Tendenzen, Trends und so weiter, die man sehr wohl besser antizipieren kann, als es auf den ersten Blick scheint?
Was wären für dich so die momentan wichtigsten Herausforderungen oder geopolitischen Sachlagen, wo du sagst, da muss man genauer hingucken, die muss man verstehen, deren Muster muss man verstehen?
Also für die großen Mittelständler, die ja in der Regel offenkundigste, und da jetzt sage ich natürlich auch überhaupt niemandem was Neues, sondern jeder, der in einem großen international tätigen Mittelständler sitzt, der weiß das viel besser als ich, der muss seine Lieferkette so in den Griff bekommen, dass er gegen geopolitische Schwankungen halbwegs resilient wird. Erster Blick darauf, es gibt ja eh keine vollständige Resilienz. Es gibt Decoupling, toller Begriff, in Berliner Kreisen gern verwendet. Aber konkret heißt es erstmal, jedes große Unternehmen sollte sich stärker bewusst machen, wo überhaupt die geopolitischen Risiken bezogen auf ihre Lieferketten liegen. Also wie stark bin ich von einer bestimmten Region abhängig? Wenn ich stark von ihr abhängig bin, kann ich meine Lieferkette zu einem Liefernetzwerk ausweiten, das mich ein bisschen flexibler macht, wenn irgendwie in Taiwan eine Riesenkrise ausbricht, China einfällt in Taiwan, oder kann ich das nicht? Und insofern ist gewissermaßen der erste Blick immer überhaupt ein sich bewusst werden, wo liegen eigentlich meine quasi Abhängigkeiten von geopolitischen Ereignissen oder geopolitischen Trends. Ja. Und natürlich lässt sich die Zollpolitik der USA nicht gerade so quasi berechenbar antizipieren und darauf dann irgendwie große Investitionsentscheidungen treffen. Aber zumindest kann ich Szenarien für bestimmte Produktgruppen und so weiter erstellen, die mit unterschiedlichen Zollklassen arbeiten. Und der wichtigste Appell vielleicht in unserem Buch »Die Stunde der Nashörner« ist, dass wir sagen, fangt mal an zu systematisieren. Fangt mal an, die quasi geopolitischen Risiken, oft sagt man jetzt vielleicht auch besser, geoökonomischen Risiken zu clustern. Welche davon betreffen euch, von Exportkontrollen über Zölle, über Lieferkettenabhängigkeiten von Gütern, die unter Umständen nur von wenigen Lieferanten überhaupt möglich sind. Und wenn ihr das systematisiert habt, dann könnt ihr zu einer sinnvollen Risikobetrachtung eures Geschäftsmodells, eurer Geschäftsbeziehungen, eurer potenziellen Marktzugänge und so weiter kommen. Und da glaube ich, ne, da hat jetzt aber auch in den letzten Monaten ein Lernprozess eingesetzt. Ne. Als Ansgar Baums und ich angefangen haben, dieses Buch zu schreiben, da begann überhaupt erst diese Zoll-Achterbahnfahrt von Trump ausgelöst. Und das war aber auch im Grunde so etwas wie ein Startschuss für die Unternehmen zu sagen, wir müssen uns jetzt tatsächlich langfristig darauf einstellen, dass die klassische Stabilität, die Globalisierung in der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit uns gegeben hat, vorbei ist.
Sag mal, Risiken im Supply Chain Umfeld hast du jetzt als Beispiel genannt. Das ist doch eigentlich etwas, was Standard sein müsste in jedem Unternehmen. Also auf Risiken zu gucken in meiner Wertschöpfungskette. Was ist denn da jetzt anders? Ist es eher das Thema, dass Annahmen, die man einfach als gesetzte Konstanten gesehen hat und dafür blind war, dass diese Konstanten nicht mehr tragen? Und warum hat man diese Risiken denn nicht gesehen? Weil, wie gesagt, so ein Risikomanagement, das müsste doch eigentlich normal sein, dass ich mir angucke, welche Risiken habe ich in meiner Supply Chain. Und es scheint ja eher so zu sein, dass man diese Dinge einfach eben nicht hat kommen sehen, weil man sie nicht sehen wollte. Oder ja, ich weiß nicht, ob du da einen Blick drauf hast, was die Gründe jetzt auch dafür sind, dass diese Sachen so lange so geschwelt haben, ohne dass man einen Blick darauf hatte.
Weil die aktuelle Management-Generation sozialisiert wurde in einem Umfeld, in dem das nicht so virulent war. Die aktuell wichtigsten Entscheidungsträger sind in der Regel in den 1990er Jahren, vielleicht noch in den frühen 2000er Jahren in ihre Jobs gekommen und sind mit einem Mindset aufgewachsen, dass eine regelbasierte politische Ordnung sehr stabile internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht nur garantiert, sondern immer weiter fördert. Das heißt, mit der Globalisierung, beginnend Ende der 1980er Jahre, in den 1990er Jahren ordentlich Fahrt gewinnend, in den Nullerjahren weiter einen stabilen Rahmen bietend, war es ja total sinnvoll als Unternehmen, sich global nicht nur neue Märkte zu suchen, das haben die deutschen Unternehmen, insbesondere unsere Hidden Champions, hervorragend gemacht, sondern auch Kosten zu sparen, indem sie sich gut geschmierte internationale Lieferketten gebaut haben, wo sie dann günstig die Sachen eingekauft haben, mit denen sie dann ihre Produkte produziert haben, mit denen sie dann wiederum Weltmärkte erobert haben. Und dieses Mindset, das war natürlich total attraktiv. Das entspricht ja auch heute noch unserer Wunschvorstellung, ne? Und auch der Vorstellung, wie wir Deutsche, zumindest die international ausgerichteten Deutschen, uns vorstellen, so sollte Wirtschaft eigentlich funktionieren. Und zwar im doppelten Sinne. Internationale Kooperation ist auf der einen Seite natürlich ein Mehrsummenspiel für alle, die sich daran beteiligen, aber auf der anderen Seite entspricht es auch unserer in der Regel politischen Vision. Dass wir das gut finden, dass die Welt sich gut versteht und dass die Welt gut zusammenarbeitet, ne? Und das ist im Grunde langsam, aber doch relativ stetig seit den 10er Jahren erodiert. Und dieses Erodieren, das hat die aktuelle Manager-Generation nicht wirklich verinnerlicht und quasi der Schockmoment, in dem das alles zusammenbrach, nämlich die Covid-Krise, haben wir wahrgenommen, ach, das ist irgendwie jetzt so ein einmaliges Ereignis gewesen. Danach back to normal, back to internationaler Zusammenarbeit. Und dabei haben wir übersehen, dass im Grunde das, was jetzt Trump mit der Zerstörung dieses Konsenses der internationalen Zusammenarbeit und die USA garantieren als Hegemon auch die politische Stabilität auf der Welt, zumindest auf den Teilen der Welt, die ökonomisch wichtig sind, dass das zusammengebrochen ist. Und das ist eben kein schwarzer Schwan, sondern das ist im Grunde eine Entwicklung, die sich zurückverfolgen lässt auf die Finanzkrise 2008, 2009.
Es ist interessant, dass du das so sagst, weil im Kern sagst du, es ist eigentlich sozusagen eine Blindheit der Führungskräfte. Und Blindheit ist zum Beispiel auch eine der Blockaden, die wir immer so sehen, wenn wir in Transformationskontexten arbeiten. Und im Kern, wenn ich das so richtig verstehe, interpretiere, sagst du eigentlich, es fehlen Kompetenzen sozusagen bei den Führungskräften. Also weil sie eben vielleicht diese Blockade dieser Blindheit, weil sie Dinge nicht sehen wollten. Das eine ist ein systemisches Denken, also Signale zu verstehen und die auch in, sagen wir mal, einer etwas langfristigeren Denke zu interpretieren. Also wenn ich sage, diese Signale waren ja irgendwo schon irgendwo präsent und Szenarien zu bilden, was bedeutet das denn, wenn Trump das Ding, was er da jetzt gesagt hat, was er da durchziehen will, wenn er das wirklich durchzieht? Welche Szenarien entstehen denn da und welche strategische Perspektive entwickelt sich denn da für mein Unternehmen? Das sind eigentlich Kompetenzen von Führungskräften, die an der Stelle vielleicht fehlen, die sozusagen diese Blockaden auslösen. Es ist insofern interessant, weil Michael und ich gerade darüber eben auch gerade ein Buch geschrieben haben, über welche Kompetenzen brauchen eigentlich Führungskräfte und welche Blockaden sind in diesen Transformationskontexten angelegt, so, und immer wiederkehren. Und das ist eigentlich genau das, was du jetzt sagst und sagst, da ist irgendwo eine Führungsschwäche und deswegen sind diese Dinge nicht erkannt worden. Und die Konsequenz daraus sind dann die grauen Nashörner, die da entstehen.
Ja, Blindheit ist natürlich auch ein harter Begriff und na, ich finde auch immer, man muss sehr vorsichtig sein. Also ich bin jetzt kein Unternehmensberater, aber irgendwie dieses, da fehlen die Kompetenzen, Blindheit und so. Führungskräfte müssen ja quasi an so vielen Stellen präsent sein, wichtige Entscheidungen treffen, dass es total normal ist, dass sie nicht klassischen Bias unterliegen. Und die Frage dieser grauen Nashörner ist im Grunde, in der Tat, ne, wenn man es hart formulieren würde, könnte man sagen, ist eine Blindheit. Aber es ist einfach eine zutiefst menschliche Eigenschaft, dass man Dinge, die nicht, die bedrohlich sind, die schwer zu lösen sind, also jetzt so in so einer Wicked Problems sind, dass man die gerne beiseite schiebt. Ne? Und quasi das Äquivalent dazu in der Risikoforschung wäre der Klimawandel. Wir wissen alle, dass es ihn gibt. Wir wissen alle, wie groß die Bedrohung ist. Wir wissen aber auch, dass es total schwierig ist, dieses Problem zu lösen, obwohl wir eigentlich die Mittel und Mechanismen dafür kennen. Und insofern leben die allermeisten von uns irgendwie damit, dass uns das im Hintergrund präsent ist, aber wir eigentlich nicht ernsthaft fähig sind, dagegen was zu tun. Und die Natur des grauen Nashorns ist schon ganz schön stark irgendwie so. Und der hat viel psychologische Elemente und es ist wirklich nicht als Vorwurf gegenüber Management gemeint, sondern eher, das Management muss sich bewusst werden, dass sie da einfach Teil genauso in seinem beruflichen Alltag diesen kognitiven Fallen unterliegt, wie wir alle in anderen Kontexten. Nämlich, dass so ein schwarzer Schwan, ich glaube, deswegen ist das Buch auch damals so erfolgreich geworden, irgendwie ein total angenehmes Phänomen ist, weil es im Grunde suggeriert, das ist erst, da kannst du eh nichts gegen tun. Da kann sich höchstens irgendwie so in der Situation die Krise, die keiner hat vorherkommen sehen, kann sich dann der Charakter beweisen und kann quasi heldenhaft, kann man dann irgendwie noch das Beste draus machen. Aber das Blöde am grauen Nashorn ist, dass man im Grunde wenig Entschuldigungen dafür hat, wenn einem die denn das Werkstor einrennen, weil man kann sie ja theoretisch kommen sehen.
Kannst du mal ein Beispiel geben für einen schwarzen Schwan? Weil ich überlege jetzt mich ganze Zeit schon und mir fällt so ad hoc nichts ein, weil auch die Corona-Krise ehrlicherweise ist kein schwarzer Schwan für mich. Auch eine Pandemie und auch die Folgen einer weltweiten Pandemie ist 10, 15 Jahre zuvor auch schon mit lokalen Epidemien und Pandemien auch schon antizipiert worden, was man dann machen muss und wie man damit umgeht. Und auch die Gefahr, wenn Menschen immer weiter in Ökosysteme, natürliche Ökosysteme vordringen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben und wo es dann zu diesen Zoonosen kommt. Auch das ist alles bekannt gewesen. Also hast du ein gutes Beispiel für einen schwarzen Schwan?
Also erstmal, ich teile deine Einschätzung. Und das Interessante ist, dass in der Tat eigentlich graue Nashörner gern mal umlackiert werden zu schwarzen Schwänen, weil es einfach bequemer ist zu sagen, das konnte man nicht vorhersehen. Naja, also die Finanzkrise 2008, 2009 wird meistens in der Risikoforschung als eher das war etwas, was war nicht so leicht vorherzusehen, deklariert. Auch da kann man sagen, naja, es gab ja ein paar, die haben erkannt, was irgendwie das Zusammenballen von notleidenden Krediten in solchen komischen Subprime-Paketen eigentlich für eine ökonomische Zerstörungskraft hat entwickeln können und haben ja dann auch rechtzeitig dagegen gewettet. Aber das, ich glaube, man darf die Messlatte auch nicht zu hart sehen. Im Nachhinein ist es dann auch immer wieder leicht zu behaupten. Aber es gibt natürlich, Börsencrashs sind schlechter vorherzusagen als die meisten, die das dann im Nachhinein vielleicht Glück gehabt haben mit einem Tipp behaupten. Quasi wenn das eher, also ein Meteoriteneinschlag, den sehen wir relativ spät und gegen den könnten wir wenig machen. Aber grundsätzlich, und das ist sehr interessant, und da stimme ich dir 100% zu, also ich glaube, dass gewissermaßen die Popularität des schwarzen Schwans als Krisenphänomen im Wesentlichen damit zu tun hat, dass er eine prima Entschuldigungsmöglichkeit uns Menschen bietet, zu sagen, dagegen konnten wir nichts machen. Und dass die meisten großen Probleme, die als, die sind total überraschend über uns hineingebrochen, eigentlich nur vorhersehbar sind. Aber ne, wenn irgendwie sich so ein Schiff im Suezkanal querstellt, da kann man immer sagen, ja, das weiß man doch, dass das theoretisch passieren kann. Aber nein, das ist eigentlich etwas, damit können wir nicht rechnen, per se erstmal. Ja. Und insofern müssen wir dann, ne, also für die, der Meteoriteneinschlag für die Dinosaurier, so, das war schon ein schwarzer Schwan. Konnten die nicht wissen. Uns hat sie echt übel erwischt danach.
Wenn ich mir nochmal das Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland angucke, von drei Seiten, ja, es gab einen wahnsinnig großen Absatzmarkt in China. Es gab billiges Gas, billige Energie aus Russland und es gab mit Amerika jemanden, der über Jahrzehnte unsere Sicherheit garantiert hat. Gefühlt ist alles weg. Es gibt, und nicht erst seit Trump, amerikanische Administrationen, die sagen, ihr müsst euch selber um eure Sicherheit kümmern. Das Verhältnis zu Putin und zu Russland ist bekannt, spätestens seitdem er Kriege in seinem nächstgelegenen Umfeld angezettelt hat. Und auch, dass China angefangen hat zu sagen, passt mal auf, wir konsumieren selber. Und ganz im Gegenteil, wir gehen jetzt auf andere Märkte global und schotten uns auch mehr ab, ist auch kein neues Phänomen. Also es heißt, die Grundprinzipien einer exportorientierten Wirtschaft in Deutschland zerfallen. Und jetzt ist meine Frage, ist es einfach nur eine Zeit, wo wir gerade mehrere dieser Nashörner auf uns zurennen sehen? Oder ist das etwas, was historisch gesehen immer wieder ist, dass es immer wieder Phasen gab, wo mehrere Nashörner in einer Herde auf uns zugerannt kommen und wir damit irgendwie umgehen mussten, es irgendwie managen mussten.
Ja, und die andere Metapher aus der Natur wäre der perfekte Sturm in diesem Fall. Ne? Also irgendwie, dass ich dann drei Nashörner, die auf uns zurennen, wenn wir die alle ignorieren, also zum Beispiel die Energiesicherheit wäre ja etwas gewesen, was man früher hätte angehen können. Ne? Die hohe ökonomische Abhängigkeit Deutschlands und Europas insgesamt von China hätte man früher durch die Vertiefung der europäischen wirtschaftlichen Integration hinbekommen. Wann kommt denn endlich der gemeinsame Kapitalmarkt? Dann gibt's jetzt gibt's irgendwie die SE und so. Aber quasi die Stärkung des europäischen Binnenmarkts in aller Tiefe wäre natürlich eine strategisch sinnvolle Antwort oder antizipative Antwort dazu gewesen zu sehen, dass eigentlich klar ist, dass China und die KP China auf der einen Seite erfolgreich vorantreibt, quasi die Qualität mindestens zu egalisieren, europäischer Produkte an verschiedenen Bereichen zu übertreffen. Natürlich wäre das alles absehbar. Oder war das alles absehbar? Und natürlich sehen wir jetzt, dass bei der Sicherheit natürlich genauso in all diesen drei Bereichen, die du nennst, mal sagen, ja, man hätte früher umsteuern müssen und man hätte auch plausible Optionen dazu gehabt. Und es ist sehr schwierig, in einer Situation des perfekten Sturms alles drei gleichzeitig zu machen.
Ja, beziehungsweise Das, was ich so wahrnehme, ist natürlich auch der Faktor, dass man nicht genau vorhersagen kann, wann denn dieses Ereignis eintritt. Also man weiß vielleicht, dass es passiert, aber man weiß nicht genau, wann es passiert. Und deswegen schiebt man es vielleicht immer gerne nochmal so ein bisschen weg. Und das andere ist, dass, wenn ich das ernst nehme, die Konsequenzen daraus ja durchaus signifikant sind. Und dann diese Konsequenzen wirklich zu gehen mit dieser Unsicherheit, wann kommt das? Das ist natürlich auch ein Schritt, den du erstmal gehen musst. Also ich erinnere mich einfach mal ganz glatt. Wir haben vor 10 Jahren mit Automobilzulieferern viel über Transformation gesprochen. Und da war auch vielen klar, also wenn sie zum Beispiel Komponentenhersteller für Verbrennungsmotoren waren, dass das mit der Elektromobilität oder mit alternativen Antrieben irgendwann kommt und dass ihr Business dann irgendwann im Eimer ist. Die Frage war eben nur, wann kommt das? Und wie intensiv müssen wir da reingehen? Können wir uns das leisten? Also auch diese Transition irgendwie zu finanzieren und so weiter. Ne? Und dann wurden eben Sachen erstmal nicht gemacht, weil man eben Zielkonflikte hat. Dann hast du irgendwo eine Familie oder einen Shareholder oder was auch immer, ne, der irgendwie Profit will. Und auch Zielkonflikte, die dich dann davon abhalten, diese Schritte auch zu gehen. Und ja, das sind so aus meiner Sicht vielleicht so ein paar Faktoren, die dafür sprechen, dass man Sachen lieber erstmal auch ignoriert oder mal auf die Bank schiebt, ne, bevor man sie so angehen würde, wie man es gerne tut. Und heute sind viele vielleicht auch, schauen sich so ein bisschen in den Spiegel und sagen, ja, hätten wir mal damals, ne, das ein oder andere, die eine oder andere Weiche gestellt.
Also um im Bild zu bleiben, wenn ich natürlich diese Herde von Nashörnern auf mich zurennen sehe, dass ich dann ein Gefühl der Überforderung spüre, der Angst spüre, das Kopf in den Sand stecken, das ist mir vollkommen bewusst. Jetzt sprichst du ja mit Ansgar Baums in dem Buch von dem geopolitischen Muskel, den wir trainieren müssen in Unternehmen. Und ich nehme auch mal an, das lässt sich auch gut auf Verwaltungen, auf den Staat übertragen. Kannst du mal diesen geopolitischen Muskel beschreiben, wie ihr glaubt, dass der besser ausgebildet, besser trainiert werden sollte?
Ja, Selbsterkenntnis ist ja oft der erste Weg zur Besserung. Also erstmal muss man vielleicht feststellen, dass man die Kompetenzen nicht hat. Sinnvoll in Szenarien zu denken und sinnvoll strategisch zu denken, was bedeutet diese neue geoökonomische Landschaft für mein Unternehmen, für mein Geschäftsmodell, für meine Märkte, für meine Produktion, für meine Entwicklung und so weiter. Das heißt, es gibt in wenigen Unternehmen Menschen, die dafür ausgebildet sind oder wenn sie nicht dafür ausgebildet sind, im Grunde die Freiräume bekommen, da die Kompetenzen auszubilden, die es braucht. Dazu muss man ja vielleicht auch nicht in Georgetown politische Wissenschaften studiert haben und es kann wahrscheinlich auch helfen, regelmäßig mal den Economist zu lesen. Aber per se erstmal hast du nur heute in den ganz großen Unternehmen überhaupt Spezialisten, manchmal in den Strategieabteilungen, manchmal irgendwie in den Stabsstellen der Vorstände, manchmal auch tatsächlich als kleine eigene Einheiten, die sagen, wir schauen darauf, A, wo stecken besondere Risiken in plausiblen Ereignissen, die sich geopolitisch ereignen können. Also jetzt, ne, Standardbeispiel wäre dafür, was hieße eine große Taiwan-Krise für unsere Chip-Zulieferungen oder so. Und gleichzeitig, was sind die längerfristigen klaren Trends, bei denen wir wissen, darauf müssen wir früher oder später reagieren? Und Carsten hat natürlich vollkommen recht, dass die Timing-Frage dabei total schwierig ist. Aber es braucht Leute, die sich überhaupt diese Themen systematisch anschauen. Und bei vielen großen internationalen, großen Mittelständlern macht das eher jemand irgendwie nebenher. Und das ist wahrscheinlich nicht möglich. Und wenn du dann gewissermaßen überhaupt erstmal den Bedarf erkannt hast, dann muss diese Abteilung oder diese Person oder kleine Gruppe an Personen anfangen, in der Regel bessere Szenarien zu schreiben oder Szenarien zu schreiben, bei denen sie zu Risikoeinschätzungen kommen. Der geopolitische Muskel besteht in erster Linie erstmal darin, eine klare, und das ist ja nun mal die Kernaufgabe von Unternehmen, Risiken und Chancen sinnvoll miteinander in Abgleich zu bringen. Und dann auch darauf basierend informierte Entscheidungen zu treffen. Und das wäre sowas wie die Superkraft des geopolitischen Muskels, wäre in der Lage zu sein, viel intelligenter, viel besser informiert, Entscheidungen darüber zu treffen, ist China wirklich für mich künftig ein Markt? Weil ich weiß, dass wenn das künftig ein Markt für mich sein soll, ich massiv in digitale Forschung und Entwicklung investieren muss. weil mit meinem westlichen Tech-Stack, auf den meine aktuellen Produkte basieren, in China in spätestens 3 Jahren gar nicht mehr zugelassen werden. Und habe ich die Kapazitäten, diesen Weg zu gehen, oder muss ich mich entscheiden, nur noch im Westen meine Technologie anzubieten, meine Produkte anzubieten, weil mir klar ist, dass ich eigentlich nicht die Möglichkeiten und Kapazitäten habe, in beiden Tech-Stacks, keine Ahnung, autonome Autos oder Connected Devices zu verkaufen. Und da muss man sagen, dass Unternehmen in Europa eigentlich immer total gut darin waren, irgendwie eine technische Lösung für irgendwas zu finden, aber nicht so gut darin waren und in den letzten Jahren noch weniger gut darin, zu verstehen, was sind eigentlich die politischen Rahmenbedingungen, sodass sie das überhaupt dürfen.
Das ist ein interessanter Punkt. Wir beobachten das auch, dass in den Großkonzernen gibt es diese Strategieabteilungen und die Menschen, die auch den Methodenbaukasten haben, um dann auch entsprechende Szenarien zu bilden und die durchzuspielen. In der Tat im Mittelstand, auch im gehobenen Mittelstand, gibt es das nicht. Also da gibt es ja nicht mal eine Strategieabteilung, eine dedizierte Strategieabteilung. Das macht dann die Geschäftsführung so mit. Oder die Eigentümerfamilie, der Eigentümer ist dann oftmals derjenige, der sich dann über solche Fragen Gedanken macht. Ich finde auch Risikomanagement, das wird immer so auf einer Projektebene gemacht, aber nie auf einer strategischen Unternehmensebene, wo genau diese Effekte beobachtet werden. Wir sprechen ja auch bei uns davon, dass es die Reflexion und die Fähigkeit zur Kontextualisierung bedarf, um dieses Bewusstsein zu schaffen, von dem du sprichst, oder auch die Fähigkeit der strategischen Vorausschau, also das, was klar, das Militär sehr gut kann, was aber auch Katastrophenschutz sehr gut beherrscht, nämlich Szenarien durchzuspielen und dafür auch Pläne zu entwickeln und die in der Schublade zu haben. Und was ich immer so faszinierend finde, diese Pläne auch zu trainieren. Es ist ja so, dass ja Katastrophenschutz, Feuerwehr und viele andere in diesem Bereich arbeitende Organisationen das ja auch üben, damit sie im Katastrophenfall, wenn der eintritt, nicht groß nachdenken müssen, was sie zu tun haben, sondern genau wissen, wie die Abläufe sind, also sich auf, wenn du so willst, auf die Nashörner vorbereiten, wie man dann mit ihnen umgeht. Ist das eigentlich der Appell an Unternehmen, sich dieser Fähigkeiten nicht nur bewusst zu sein, sondern diese auch nachhaltig und zwar sehr schnell aufzubauen?
Ach, ich glaube, dass Unternehmen keine Appelle von Sachbuchautoren brauchen. Was wir versuchen, ist einfach quasi Wege aufzuzeigen und Beispiele aufzuzeigen, wo Unternehmen das machen und was es ihnen nützt. Ne? Und das kann irgendwie auf der einen Seite sowas sein wie eine forensische Lieferkettenanalyse, ne? Wo du quasi bis in Tier 3, Tier 4 reinschaust, wo sind eigentlich meine Abhängigkeiten, oder auf einer etwas höheren Ebene einfach eine bessere Kompetenz dafür entwickeln, wie sind eigentlich die regulatorischen Rahmenbedingungen, die überhaupt Marktzugänge ermöglichen, solche Themen. Und weißt du was, Appelle hin oder her, der Markt ist ja ziemlich gut darin, diejenigen auszusortieren, die die notwendigen Schritte nicht gehen und jenen zum Erfolg zu verhelfen, die das machen. Dazu gehört aber, und das ist offenkundig so, dass die geoökonomische Kompetenz steigen muss in einer Welt, in der die Zugänge schwieriger werden und die Risiken in den Lieferketten steigen. Darüber kann man gar nicht diskutieren. Aber auch nochmal zum Appell. Ne? So, wir hatten in der Tat, als wir das Buch angefangen haben, so vor gut 1,5 Jahren oder so, hatten wir den Eindruck, huch, die haben das ja alle gar nicht auf dem Schirm, worüber wir reden. Und das hat sich geändert in den letzten 1,5 Jahren. Insofern, so ein Buch wie unseres, das altert dann noch schnell. Dankenswerterweise gibt es genug kluge Menschen da draußen, bei den klugen Mittelständlern, die das dann auch schneller kapieren, als man so denkt.
Ja, wobei ich glaube, so wie wir das jetzt diskutieren, ist die Beobachtung eigentlich noch breiter. Ich glaube, das ist gar nicht nur auf diese geopolitischen Risiken beschränkt, weil man könnte ja sagen, also ich muss lernen, Signale zu verstehen, die langfristige starke Auswirkungen haben. Anderes Beispiel, AI ist für mich auch so ein graues Nashorn. Also welche sozialen Implikationen hat denn AI, wenn ich in Zukunft meine ganze Produktion mit KI-enableden humanoiden Robotern oder was auch immer ausstatte, ja, oder überhaupt mein Business ausstatte und ich halt nur noch 30% der Belegschaft brauche, in Anführungszeichen, beziehungsweise die ich vielleicht auch dann nur haben muss, nur noch, weil ich sonst gar nicht mehr wettbewerbsfähig bin. Und wenn so eine Entwicklung in den nächsten 20 Jahren erfolgt, was mache ich denn mit den 70% meiner Belegschaft? Also das wäre ja auch eine Transition, die ich langfristig anlegen muss und planen muss, wo ich jetzt schon überlegen muss, wie sieht das in 20 Jahren aus? Also insofern, wenn ich jetzt so breiter denke, könnte ich sagen, es gibt Kategorien von grauen Nashörnern sozusagen und technologische Disruptionen ist vielleicht eine Kategorie, geopolitische Veränderungen ist vielleicht eine andere Kategorie und vielleicht kann man sich noch ein paar andere Dinge überlegen. Kundenbedürfnisse verändern sich vielleicht auch radikal oder Kundenerwartungen, keine Ahnung. Ne? Also insofern ist es doch wirklich dieser systemische Blick auf langfristige Signale, die also radikalere Veränderungen haben und vielleicht ist das etwas, was wir mehr als Normalität lernen müssen und damit strategischer umzugehen.
Interessanter Punkt, aber lass mir einen Satz dazu sagen, ne? Weil jetzt per se erstmal natürlich künstliche Intelligenz kein graues Nashorn sein muss, sondern auch eine gigantische Chance der Entwicklung. Also und zwar jetzt nicht im Sinne, dass per se erstmal KI zu einer großen Krise führen muss, um dann sich irgendwie in der zweiten Welle selbst irgendwie aus dem Schopf wieder aus dem Sumpf zu ziehen, sondern per se ist erstmal, ne, insbesondere aus einer unternehmerischen Perspektive, KI natürlich eine gigantische Chance und die Automatisierungsmöglichkeiten, die damit einherkommen. Ne, also jetzt natürlich, wenn jetzt 70% Entlassung eines Unternehmens eine volkswirtschaftliche und eine soziale Problematik, aber aus Sicht eines Unternehmens ist es ja erstmal, ist jeder Automatisierungsschub natürlich ein Produktivitätsgewinn und kann sich positiv auf den Unternehmensgewinn in erheblichem Maße auswirken und insofern hast du schon recht, langfristige Veränderungstrends sind natürlich immer auch eine Bedrohung, aber in der Technologie würde ich sie erstmal als Chance wahrnehmen.
Ja, in der Konsequenz ist zumindest so auch ein bisschen die Denke, die wir verfolgen, in der Konsequenz, wenn du sagst, das ist eigentlich der neue Normalzustand, brauchst du eigentlich Unternehmensformen, die im Prinzip das wirklich systematisieren, diese Signalaufnahme und die Übersetzung in langfristige Strategien. Und die systematisch Kompetenzen oder Fähigkeiten in der Organisation aufbauen, um genau anpassungsfähiger zu werden. Also im Prinzip kannst du sagen, das sind Systeme, die enger rückgekoppelt sind an die Signale der Umwelt und darauf schneller reagieren können. Also ein bisschen mehr so wie so ein Organismus, der auf seine Umwelt adaptiv reagiert und sagen wir mal so ein bisschen im Sinne von Evolutionstheorie anpassungsfähig wird und Organisationsformen, die sozusagen anpassungsfähiger werden und die Signale schneller rückkoppelt übersetzen in Veränderungsmaßnahmen. Und das sind typischerweise Veränderungsmaßnahmen, die auch grundsätzliche Transformationen des Unternehmens bedeuten. Das kann ja bedeuten, dass ich ganz andere Wertschöpfungsketten habe, ganz andere Produkte baue. Und das schneller hinzukriegen, also Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten umzubauen. Und wenn ich das gut kann und schnell kann, dann bin ich eigentlich eine sehr anpassungsfähige Organisation. Und ist das vielleicht eher so eine Art Grundmodell, was man braucht, um in so einer Zeit, die mit stärkeren Veränderungen, unsicheren Veränderungen, die auch langfristig wirken, irgendwie umgehen muss?
Ja, aber ich glaube, dein Bild von der Evolution, das ist nicht passend in dem Zusammenhang, weil die Evolution braucht ja viele Generationen, bis sich was verändert hat. Was wir in diesen Situationen brauchen, sind ja Kultursprünge. Und deswegen würde ich da nicht mit einem biologistischen Blick drauf gucken, sondern eher so mit einem ganz radikal mechanistischen. Also, ne? Wie kann ich als Unternehmen in der Tat mich schnell verändern und das unter den gegebenen Rahmenbedingungen? Ne? Also wenn der deutsche Arbeitsmarkt so stark reguliert ist, wie er nun mal ist, dann habe ich einen Wettbewerbsnachteil gegenüber allen Unternehmen in anderen Rechtsräumen, die sehr viel schneller Menschen durch Roboter ersetzen können, wenn diese Roboter verfügbar sind. Das wäre, glaube ich, der richtige Blick drauf. Und gleichzeitig braucht es dann eben auch diese radikale Veränderungsbereitschaft von Management. Und die ist in Deutschland halt auch nicht so stark gegeben.
Und du brauchst vielleicht auch als Pendant dazu eine Politik, die diese Veränderung auch Anreizsysteme schafft für Unternehmen, unterstützend auch durch diese Veränderungen durchzugehen. Das ist vielleicht auch noch eine zweite Seite.
Braucht es wirklich Anreizsysteme oder braucht es gewissermaßen ein Umfeld, in dem die Veränderung nicht verhindert wird? Wenn du ein Unternehmen, einen Mittelständler zum Jagen tragen musst durch Anreize, so nach dem Motto, also jetzt ich muss dir Anreize geben, damit du von Dieselmotor auf Elektromobilität umsteigst, dann glaube ich, ist das Kind schon im Brunnen, kulturell und volkswirtschaftlich.
Da hast du recht, da bin ich auch bei dir. Da müsste man, wenn man das auch konsequent sieht, muss man sagen, dann sterben die halt, dann gehen die halt kaputt. Wenn du im Prinzip da jetzt, ich mit Anreizsysteme meine ich ja zum Beispiel, genau, also unterstützt man die Transition dieser Unternehmen. Also wenn ich sage, unterstütze ich zum Beispiel über Förderprogramme, wenn ich jetzt einen Automobilzulieferer vom Verbrennungsmotor umstellen muss, fördere ich sowas? Also setze ich da Incentivierungen oder Anreizsysteme, um die Transition auch zu ermöglichen, damit die eben nicht alle kaputt gehen. Ne? Die Diskussion kann man vielleicht führen.
Aber das kommt ja auch immer dadurch, dass ja auch Unternehmen argumentieren, dass sie ja unverschuldet in die Situation reingeraten
sind. Das ist definitiv aus meiner Wahrnehmung nicht so.
Also beim Energiethema haben wir das doch auch gehabt. Jahrelang ist die fossile Wertschöpfung vorangetrieben worden, angetrieben worden durch günstige Energie, billige Energie aus Russland. Dann brach das weg mit dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Und dann hast du Wirtschaft, ich verallgemeiner jetzt mal, sehr lautstark Richtung Berlin, Richtung Brüssel gehört. Da muss jetzt subventioniert werden. Wenn man aber sagt, dass dieses graue Nashorn, diese Energieabhängigkeit am Horizont oder auch schon immer näher an mich herankam in den letzten Jahren, dass ich hätte eigentlich erkennen müssen, ist es dann eigentlich richtig zu sagen, ich fordere jetzt einen Industriestrompreis, ich fordere jetzt günstige Energie? Oder ist es eigentlich das Versagen, dieses Risiko falsch eingeschätzt zu haben?
Gute Frage, ne? Also wo sind gewissermaßen die volkswirtschaftlich-politischen Verantwortlichkeiten für, ich schaffe Rahmenbedingungen, in denen bestimmte, was weiß ich, Produktion von Chemie in Ludwigshafen dank günstiger Energie möglich ist? Und wenn dann eine Volkswirtschaft und eine Gesellschaft und ihre politischen Vertreter was nicht vorausschauend genug sind, wie viel Verantwortung trägt dann noch das Management dafür? Gute Frage. Und keine, die man mit schwarz oder weiß 100% der eine, 100% der andere beantworten kann. Klar ist, dass sich Volkswirtschaften, die so unantizipativ wie wir vorgegangen sind, in dieser, ne, wie du es vorhin ja beschrieben hast, in diesen drei Dimensionen, Militär, Politik, Abhängigkeit von China und Energie, dass die dann eben damit rechnen müssen, dass es zum perfekten Sturm kommt. Und den haben wir ja jetzt weitgehend.
Gibt es aus deiner Sicht geostrategische Pläne in Europa, in Deutschland, wo du sagst, das müsste man jetzt eigentlich machen? Ich weiß, dass du nicht appellativ sein möchtest als Sachbuchautor, aber vielleicht nochmal ganz kurz trotzdem nachgefragt. Hast du Vorstellungen, wie die Geostrategie sein müsste in Brüssel und in Berlin?
Ich möchte nicht gegenüber Menschen, die Unternehmen viel besser führen können als ich, appellativ sein. Aber gegenüber Politik und Gesellschaft, da kann ich schon Appelle aussprechen.
Also welches wären aus deiner Sicht die notwendigen geopolitischen Strategien, die jetzt in Europa und auch in Deutschland angesagt wären, die man formulieren müsste, für die man werben müsste und die man dann auch sehr schnell, vielleicht auch disruptiv umsetzen müsste?
Die beste Idee, die Europa je hatte, ist Europa. Das gilt politisch, aber es gilt vor allen Dingen auch ökonomisch. Und die Tatsache, ne, dass Europa einfach nicht fähig ist, den eigenen Markt, die Wertschöpfung, die Kollaboration in der Innovation und so voranzutreiben, wie es jetzt ganz eindeutig nötig ist, plausibel ist. Also selbst wenn man das Europa nicht mag, ist es völlig offenkundig, dass gewissermaßen da eine gigantische ökonomische Chance drin besteht. Das ist natürlich ein bisschen tragisch, oder jetzt tue ich so, als ob das so gegeben ist. Es kann ja sein, dass es noch passiert. Und man sieht ja auch die ersten Anzeichen. Das ist das eine. Ne, dass gewissermaßen die europäische Stärke radikal zu stärken wahrscheinlich der schnellste und größte Hebel wäre, um in dieser Vielfalt gespaltenen Welt, multipolaren Welt voranzukommen. Der zweite Weg ist im Grunde, ne, das, was der kanadische Prime Minister in Davos auf einer politischen Ebene so stark gefordert hat, also quasi die große Koalition der Mittelmächte, dass das auch ökonomisch vorangetrieben werden müsse, wobei das natürlich immer ein Zusammenspiel zwischen politischer und dann ökonomischer Stärkung der Zusammenarbeit sein muss. Ne? Also diese Carney-Linie, die Mittelmächte müssen verstehen, dass nur in Allianzen und manchmal auch ein bisschen wechselnden Allianzen vielleicht, ne, sie ein Gegengewicht zu den beiden Supermächten China und USA und in ihrer quasi in unterschiedlicher Haltung, feindseligen Haltung gegenüber den anderen bestehen können. Das wäre, glaube ich, ein politischer Weg. Und ganz bezogen auf Deutschland, das wird euch nicht verwundern, ne, als quasi Host der Sprint, des Sprint-Podcasts, dass ich überall spüre und merke, mit den vielen klugen Innovatorinnen und Innovatoren, mit denen ich da sprechen kann, wenn wir die mal richtig machen lassen würden, machen lassen im Sinne von ihnen weniger Steine in den Weg legen würden und dann auch an der einen oder anderen Stelle sie besser unterstützen würden, dann könnten wir einen Großteil der klassischen Innovationskraft, die Europa im 18. und 19. Jahrhundert hatte, wieder zurückgewinnen. Und dass das im Grunde einer der wichtigsten Hebel sein kann, überhaupt wieder europäische günstige Bedingungen für europäische Wirtschaft und Selbstbewusstsein und Kulturen zu bringen, indem wir endlich verstehen, wir haben diese wahnsinnig klugen, innovativen Köpfe. Wir müssen ihnen die Rahmenbedingungen schaffen, mit denen sie Innovationen schaffen, die auch wieder Weltmärkte erobern und wo wir Technologieführerschaft übernehmen und so weiter. Und wenn uns das gelingt, dann wird die Zukunft auch ökonomisch wieder besser, als sich die Gegenwart anfühlt.
Braucht es dafür mehr Innovationen, Stichwort Risikokapital, in diese Innovationsvorhaben, in Deep Tech Startups? Braucht es mehr Protektionismus, braucht es mehr Schutz, nicht nur sozusagen im Sinne von diese Idee zu inkubieren, sondern auch das vielleicht auf nationaler oder sogar auf europäischer Ebene besser zu schützen? Braucht es mehr Investitionen in Aufbau von digitalen Plattformen, von Infrastrukturen, von Rechenzentren, von Chipproduktionen, um diese Sprunginnovationen, von denen du ja in dem Podcast erzählst, aber die Bundesagentur ja auch daran arbeitet, um das schneller voranzubringen?
Also ich glaube nicht, dass wir mehr Merkantilismus oder Protektionismus brauchen in Europa. Das mag in Einzelfällen, Michael, mag das mal der Fall sein, aber also so, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass irgendwie so Kronjuwelen dann nicht irgendwie für kleines Geld nach China wandern und mit ihm das IP, ne? Also da wäre so irgendwie so KUKA, das Musterbeispiel dafür. Da kann hier und da in Ausnahmefällen vielleicht auch mal das Wirtschaftsrecht da einen Riegel vorschieben. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss Europa ein offener Wirtschaftsraum bleiben und dass Europa im Grunde von einem intensiven Austausch, sowohl was Menschen als auch Kapital angeht und Technologie angeht, eher profitiert. Das heißt aber natürlich nicht, dass alles andere, was du gerade gesagt hast, natürlich irgendwie total auf der Hand liegt. Und das war ja offen gesagt ja auch gar keine Frage, sondern meine These, glaube ich. Ne? Natürlich brauchen wir mehr Venture-Kapital, natürlich brauchen wir weniger Bürokratie für jene, die Innovationen hervorbringen. Natürlich brauchen wir mehr staatliche Innovationen, insbesondere jetzt nicht im Sinne von Geld reinschieben, sondern vor allen Dingen auch, indem Staaten, Regierungen und die EU innovative Produkte in den staatlichen Einkauf integriert. Ne? Also innovative Startups brauchen weniger Subventionen, die brauchen eher Kunden. Und wenn der Staat ein sinnvoller Kunde ist, dann soll er das lieber darüber regeln. Das ist viel effizienter als Subventionen. Und dann gibt es noch einen Punkt, der ist, glaube ich, jetzt auch ganz interessant für eure Hörerschaft. Nämlich, dass die großen Mittelständler und die Konzerne in Deutschland und Europa im Grunde in dem Sinne innovationsfeindlich sind, als dass sie extrem schlecht daran sind, mit den hochinnovativen Kleineren zu kooperieren oder sie aufzukaufen. Und damit eigentlich, wir reden immer über Venture-Kapital, vor allen Dingen einen Exit-Weg für die Gründer ermöglichen und damit ein Ökosystem schaffen, wo gewissermaßen Gründung, Aufkauf, Innovation dann in den Goliaths durch die Davids wieder dazu führt, dass das Kapital dann in dem Ökosystem für neue Gründungen und so zur Verfügung steht. Und das ist in meiner Wahrnehmung einer der am unterreflektiertesten und unterdiskutiertesten Aspekte von, woran hakt es eigentlich, ne, dass europäische Startups so viel weniger erfolgreich sind als die amerikanischen oder auch chinesischen. Und das liegt ganz gewiss nicht daran, dass die Gründer die schlechteren Ideen hätten. Das liegt ganz gewiss nicht daran, dass sie das schlechtere Personal hätten. Denn Europa ist nach wie vor sehr, sehr gut in der Ausbildung von MINT-Talenten. Es liegt auch immer weniger am Kapital in den ersten Kapitalrunden. Gerade im Seed-Kapitalbereich gibt es eigentlich ausreichend. Im Wachstumskapital wird es langsam besser, auch für Deep Tech. Aber wann immer es richtig wichtig wird, wann es immer richtig groß wird, dann fehlt in Europa der letzte Schritt. Dann kommen entweder die Amerikaner oder Chinesen und sichern sich die Kronjuwelen quasi in der letzten Kapitalrunde, so geschehen zum Beispiel bei TeamViewer, ein Tool, was wir alle kennen, in Schwaben irgendwie groß geworden, in Europa weit gekommen, aber als dann quasi noch ein Schritt vor Börsengang, dann kamen plötzlich die amerikanischen PEs und VCs und haben sich das Ding weggekauft, weil in Europa das Kapital nicht mobilisierbar war. Das ist einfach echt dumm. Das ist einfach total dumm. Und das andere ist eben, wenn du anschaust, wie viel quasi hochinnovative Unternehmen in den USA von Big Tech aufgesaugt werden und damit dann die Innovationskraft tatsächlich zu den Großen wächst. Das klappt nicht immer, ne? Ist auch nicht so einfach natürlich, Startups in größere Unternehmen zu integrieren, aber in der Summe klappt es und Europäer machen das nicht. Und SAP macht hier und da mal eine kleine Ausnahme und Siemens macht hier und da mal eine kleine Ausnahme, aber es ist nicht ernsthaft integriert in das europäische Innovationssystem. Und das ist ein Riesenproblem und es ist ein stark unterdiskutiertes System. Und es ist auch meiner Erfahrung nach aus vielen Gesprächen, jetzt auch im Management, im großen Mittelstand schon so, ah, es schien uns interessant, aber dann doch zu schwierig. Und naja, aber unsere eigentlichen Experten darin, die haben das zu skeptisch eingeschätzt und de facto ist es immer noch ein ganz stark verbreitetes Not-Invented-Here-Syndrom, was europäische große Unternehmen und dazu gehören auch die ganz großen Mittelständler daran hindert, endlich zu sagen, Goliath kann nur mit David richtig erfolgreich sein in Zukunft.
Was ich auch wahrnehme, also ich teile diese Einschätzung, ich finde auch diesen Punkt in der Tat in der Debatte total unterrepräsentiert, das ist so. Ich sehe auch in vielen Diskussionen, wenn es um Investitionen in Innovationen geht, das haben wir auch hier im Podcast schon öfters diskutiert, ist immer noch leichter, eine Maschine zu finanzieren und da Millionen reinzustecken, als in eine Innovation, in Softwareentwicklung Geld reinzustecken, in Teams, in Köpfe Geld reinzustecken. Meine Beobachtung ist, dass es auch neben den Gründen, die du schon angesprochen hast, daran liegt, dass digitale Wertschöpfung und Technologie einfach nicht verstanden wird. Also das Technologie-Know-how bei denjenigen, die über diese Investitionen entscheiden müssten, ist einfach nicht so gut ausgeprägt, dass sie genügend Sicherheit haben zu sehen, was damit eigentlich passieren kann. Also die Fantasie zu entwickeln, was basierend auf der Technologie an zusätzlicher Wertschöpfung, an Wachstum erzielt werden kann. Aber auch, weil sie die technologischen Zusammenhänge auf einer Software-Ebene nicht verstehen. Sie verstehen, wie Maschinen funktionieren, wenn ich das jetzt mal ganz schwarz-weiß formulieren möchte. Aber sie verstehen nicht, wie Software und IT funktioniert. Ist das auch eine Beobachtung, die du teilst, die du siehst?
Ja, also so gut wie ihr kann ich das nicht beurteilen. Aber wenn man überhaupt sieht, wie wenig wichtige Softwarespieler in Europa entstanden sind, dann ist das auch ein Indikator dafür, ne? Dass nach wie vor die Chancen in Software nicht erkannt wurden. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass nicht nur bei der Entstehung von Softwareunternehmen das quasi ein Problem ist, sondern auch bei der Nutzung von Software. Und dazu hast du ja jede Menge klare Studien, ne? Also auf der einen Seite, ne, irgendwie so quasi wie allein was die insgesamt die Softwareinvestitionen in Europa angeht, die weit hinter den Investitionen in den USA hinterherhinken. Und zweitens eben die Fähigkeit zu schauen, wo können klassische Geschäftsmodelle stärker in digitale Geschäftsmodelle überführt werden oder zumindest irgendwie kongenial miteinander verbunden werden. Aber da seid ihr natürlich, ihr beiden, die viel besseren Experten als ich.
Jetzt bist du an der Sprint ja ein bisschen näher dran. Wo siehst du Technologiefelder, wo du sagst, da müssten wir verstärkt unser Augenmerk drauf lenken, weil es einfach noch mehr Chancen bietet und das Spiel noch nicht ganz verloren ist, wie wir es jetzt ja teilweise bei den KI-Modellen schon sehen oder sagen müssen, dass im Sinne auch von digitaler Souveränität es wahnsinnig schwierig ist, in Europa, Mistral ist da eine Ausnahme, eigenständige KI-Modelle zu entwickeln, weil es einfach Millionen von Euros kostet, das zu tun? Also wo siehst du Technologiefelder, wo du sagst, da müssten wir uns eigentlich mehr für interessieren?
Also ich sage gleich noch was zu KI, wenn ich teile deine These nicht, dass das KI-Spiel verloren ist.
Okay.
Aber ansonsten gilt auf allen Feldern, also auf allen wissenschaftsbasierten Innovationsfeldern. Ne? Und da können wir sie systematisch durchgehen. Guck dir die Energie an, ne? Da wäre jetzt Kernfusion vielleicht das plakativste Beispiel, aber es natürlich auch jede Menge andere Energiethemen, Green Tech-Themen, wo nach wie vor die wissenschaftliche Basis vorhanden ist und es also quasi nicht an der Invention liegt, dem Wissen eine Erfindung zu machen, sondern an der Innovation, nämlich aus diesem Wissen ein Produkt zu machen, was auf einem Markt erfolgreich ist. Nach wie vor ist Forschung in den Lebenswissenschaften hervorragend in Europa. Wir tun es aber wahnsinnig schwer und viel schwerer als andere, ne, ein Umfeld zu schaffen, in dem Life Science und Biotech Startups gute Bedingungen haben, indem sie quasi in ihren Petrischalen irgendwie florieren und daraus tolle Unternehmen bauen. Es gibt immer die Ausnahmen, die machen ja auch Hoffnung, so, aber da gibt es logischerweise ganz viel. Das Gleiche gilt, ne? Chemiebasiert, materialbasiert gibt es ganz viel. Und ebenfalls nach wie vor natürlich gigantische Chancen gibt es in der Robotik. Also da ist es ja gewissermaßen jetzt auch die Verbindung zur alten Welt, ne? Diese gigantischen Kompetenz, die wir im Maschinenbau haben, nach wie vor. Warum sich nicht 10 von diesen Maschinenbauern zusammentun und mit allen unterschiedlichen Kompetenzen, die sie haben, den geilsten humanoiden Roboter bauen? Ist echt für mich schwer nachvollziehbar. Oder also, ich weiß nicht, ich kenne natürlich die Gründe, das hat was mit Fragmentierung zu tun. Es gibt nicht diesen einen Spieler und dann nicht die Kapitalbedingungen, wo man sagt, ah, der macht das alleine. Also, es gibt nicht diesen Elon Musk-Typen, der dann links baut, sondern wir haben halt dann irgendwie Neura Robotics in Metzingen, ja, die das dann halt irgendwie so versuchen, wie sie es halt können. Aber per se, ne, wenn du jetzt allein diese Maschinenbau-Cluster und die quasi Robotikforschung in Europa, wenn du die zusammenbringen würdest, dann ist völlig klar, dass wir da Technologie mit, also dass wir das dann nicht verstecken müssten, sondern dass wir da mitspielen könnten. Aber derweil diskutieren wir da noch darüber, ob humanoide Roboter überhaupt sinnvoll sind. Das ist doch Quatsch, das können doch Roboterarme in Fabriken viel besser als so ein komisches Ding. Das entscheidet uns zu Science-Fiction-artig oder so. Ne? Also da bestehen natürlich gigantische Chancen. Und naja, und dann sind wir nach wie vor irgendwie ein Markt von an die 500 Millionen Menschen, die mit sinnvollen digitalen Dienstleistungen versorgt werden sollen. Und ich sehe nach wie vor keinen Grund darum, warum die zwingend aus den USA oder gar aus China kommen sollten. Und die können hier natürlich entstehen. Und jetzt noch zu deiner KI. Mhm. Du hast natürlich recht, ne, dass jetzt das Spiel bei den Foundation Models und Large Language Models, sowieso den Transformer-Modellen, wissenschaftlich gesprochen, dass das Spiel insofern verloren ist, als dass der Investitionsrückstand so hoch ist, dass es auch überhaupt nicht sinnvoll wäre, überhaupt noch versuchen, den aufzuholen, selbst wenn man es könnte. Und gleichzeitig sehen wir, und das ist, ja, dass der Irrsinn der Investitionen in diese quasi Transformer-Architekturen und die dahinter notwendige Computing-Power ein Grad erreicht hat, bei der nicht nur jetzt irgendwie die Gefahr der Blase offenkundig ist, weil natürlich niemand weiß, wann die platzt und ob sie überhaupt platzt oder ob da nur ein bisschen Luft rausgeht oder so. Aber wo völlig offenkundig ist, dass die Grenznutzen langsam erreicht sind. Das heißt, dass du immer mehr Geld draufschmeißen musst, um immer geringere Verbesserungsgewinne zu erzielen. Das ist völlig offenkundig. Und jetzt sage ich dir, warum ich optimistisch bin, dass quasi in der nächsten Generation der KI-Innovation, die viel natürlich auch mit der eher mit Anwendung von kleineren Modellen in allen möglichen Anwendungsfeldern und insbesondere auch in der Industrie und Lebenswissenschaften haben wird, warum Europa da keineswegs abgehängt ist. Erstens, weil es nicht so wahnsinnig viel Computing Power braucht, wie jetzt der Versuch, noch die letzten 3% aus den Foundation Models rauszuquetschen. Wir sind immerhin nicht pfadabhängig, was das angeht. Das heißt, ne, dass dieses Phänomen, das wir bei den Dieselmotoren hatten oder Verbrennungsmotoren insgesamt hatten, dass die Unternehmen so wahnsinnig viel Geld irgendwie in pfadabhängige Infrastrukturen gesteckt haben, das haben wir bei der KI nicht. Wir können jetzt im Grunde, wenn jetzt die nächste KI-Innovationswelle, die eher anwendungsnah ist, rollt, können wir davon profitieren, dass andere relativ viel Vorarbeiten gemacht haben, dass wir auch nach wie vor in den Vorarbeiten gut sind, in den Grundlagen, und jetzt nur schnell genug sein müssen, mit deutlich weniger notwendigen Investitionen, ohne in Pfadabhängigkeiten zu stecken, die beste Industrial AI zu bauen. Das beste Modell zur Vorhersage von irgendwelchen Enzymreaktionen oder zur Krebsvorhersage bei T-Zellen irgendwie sowas zu bauen, weil wir haben die Daten, wir haben die Köpfe. Und die Investition in Infrastruktur bei der KI, die sinkt eher. Oder anders gesprochen, wir kommen jetzt in eine Phase, in der neue Sprünge möglich werden. Und kann sein, dass wir die wieder nicht nutzen. Aber Europa bekommt durch die Entwicklung in der KI gerade sowas wie eine zweite Chance. Und die können wir nutzen. Ich weiß nicht, ob es passiert, aber ich sehe, dass es möglich ist.
Was sind die Bedingungen, was sind die infrastrukturellen Bedingungen, damit diese Chance genutzt werden kann? Kannst du das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen?
Die wichtigste Bedingung ist Zugang zu Daten. Mhm. Die nicht wichtigste Bedingung ist, und das ist so ein Missverständnis, ist 1.000 Milliarden Euro in Serverinfrastruktur. Natürlich braucht auch das ordentlich Compute. Natürlich müssen wir auch da besser werden. Ist ja logisch. Ne? Und natürlich tun wir auch wieder uns viel zu schwer darin, irgendwie neue Rechenzentren zu bauen. Aber das ist nicht der Hauptengpass. Der Engpass ist eher Zugang zu Daten und den Innovatoren die Möglichkeit geben, durch gute Rahmenbedingungen, und dazu sind wir im klassischen Startup-Umfeldbereich, weniger Regulierung, schwachsinniger AI-Act, der sich ja zu so einer DSGVO zweiter Ordnung schon wieder langsam entwickelt. Ne? So. Ein Mindset, in der KI als große Innovationschance in der Anwendung wahrgenommen wird, in Verbindung mit anständig Venture-Kapital, Offenheit in jenen Unternehmen, die auf den Daten sitzen, also auch der klassische industrielle Mittelstand und große Mittelstand, zu verstehen, ey, wenn wir uns jetzt diese hochinnovative Truppe aus dem Alice-Institut in Tübingen dazu holen, dann können wir richtig was wuppen und dann sind wir plötzlich viel besser als die Amis, die gerade halt im Grunde nach wie vor einfach noch bessere Chatbots bauen, die eventuell in der Wissensarbeit in der Tat, völlig klar, erhebliche Produktivitätsgewinne erzielen können. Also, aber nein, Europa wird nicht das beste Programmierer-Tool bauen, LLM-basiert, aber Europa hat die Chance, die besten Wärmepumpen zu bauen, wenn wir alle Chancen, die in der Verbindung mit KI sind, da reinstecken, nutzen.
Und der letzte Satz nochmal zur digitalen Souveränität. Du glaubst nicht, dass es dafür auch notwendig ist, eigene Rechenzentren zu haben, eigene Chipproduktion zu haben, eigene Komponenten in Rechenzentren. Also ja, Komponenten kommen immer noch von Huawei aus China, die Chips kommen von Nvidia aus Amerika. Hast du keine Sorge, dass auf einer infrastrukturellen Ebene es so einen Kill-Switch gibt, der uns dann, auch wenn wir die Daten haben und tolle Anwendungen haben, sie aber nicht installieren können, weil wir auf der infrastrukturellen Ebene die Abhängigkeiten parallel nicht abgebaut haben?
Ach Michael, da gibt es doch kein 0 oder 1. Ne? Also so, wenn du so die Frage so stellst, sage ich, doch, natürlich brauchen wir das. So. Und gleichzeitig sehe ich, ne, so, dass es auch Bewegungen gibt, wo gewissermaßen das, was wir als Login-Effekte bei den amerikanischen Cloud-Anbietern jetzt durch KI leichter zu brechen ist, als das vor wenigen Jahren absehbar oder vor wenigen Monaten fast absehbar war. Ne? Also zum Beispiel, irgendwie Unternehmen haben ihren ganzen Krempel da irgendwie auf AWS, weil das einfach ganz tolle Anwendungen gab. Diese ganz tollen Anwendungen, die konnte ich mir nicht von einem europäischen Cloud-Anbieter holen, weil der europäische Cloud-Anbieter leider viel zu langsam war und nicht die Kapazitäten hatte, diese Anwendungen zu bauen. ne, und ihm quasi zu einem fairen Preis ebenfalls anzubieten und vielleicht mit weniger Login und souveräner und weißt du, sich in Europa gehostet und stärker DSGVO-konform und so. Aber diese Anwendung, die kann ich ja jetzt mit Cloud Code ganz schnell nachbauen. Das heißt, ne, wenn ich nochmal jung wäre und ich hätte irgendwie Ahnung von Coding oder Webcoding oder so, dann würde ich jetzt nichts anderes machen als irgendwie Cloud-Anwendungen, die auf Azure oder auf Google Cloud oder auf AWS liegen, nachzubauen und die dann europäischen Hostern anzubieten. Und zwar, dann können wir das zum halben Preis anbieten. Das ist ja alles schweineteuer, diese Anwendung. Das kannst du ja viel billiger machen. Das ist immer noch eine Riesenmarge, insbesondere weil du es nicht hast erfinden müssen, sondern weil du es jetzt kopieren kannst. Und zwar mit ganz wenig Aufwand, weil du sagst einfach, ey, Cloud Code, jetzt bau mir mal diese geile Marketing-Applikation nach. Das finde ich insofern, fände ich persönlich das moralisch für mich sehr rechtfertigbar, weil Claude ja auch 4 meiner Bücher geklaut hat und ich dafür jetzt irgendwie bald ein paar tausend Dollar bekomme. Aber im Ernst, ne? So, das Interessante ist, wir tun immer so, als ob Europa von allen anderen durch Technologie disruptiert wird. Wir bekommen ja langsam in die Phase, wo offenkundig ist, dass wir die anderen clever mit ihrer Technologie disruptieren können. Und da ist KI ein großes Faszinosum für mich und mir ist völlig unverständlich, warum alle, so wie du auch gerade, Michael, im Grunde ausschließlich die Brille aufsetzen, Spiel ist verloren, lass uns auf die anderen Sachen gucken. Quatsch! Gerade jetzt ist der Zeitpunkt, mit KI anzugreifen, weil gerade ein neues Chancenfeld durch KI-Innovationen entsteht und dieses ist wahrscheinlich viel interessanter als irgendwie geile Chatbots, die ich auch mag und in die ich auch gern mal einen Vertrag reinfütter und frage, wo ist denn hier der Fallstrick? Super. Aber das ist nicht alles.
Ich gewinne Spaß an dieser Copy-and-Paste-Strategie von dir. Muss ich ehrlicherweise sagen, das finde ich, das hat was und ist auch was Ermutigendes. Vielleicht zum Abschluss eine nochmal ganz persönliche Frage an dich. Wie trainierst du deinen eigenen geopolitischen Muskel? Gibt es vielleicht Hinweise, Tipps, wo du sagen kannst, schaut mal mehr da und dahin und geht mal aus euren eigenen Bubbles raus, die euch immer nur das Gleiche hineinspielen an Wissen, an Informationen?
Ich habe eine extrem internationale Lieferkette. Also quasi die Mehrzahl der Informationen, die ich verarbeite, die beziehe ich nicht aus Deutschland. Die beziehe ich teilweise aus Europa, dann allerdings auch vor allen Dingen aus einem Land außerhalb der EU, nämlich aus Großbritannien. Und ich gucke halt ganz stark, ne, was in den USA und was in China passiert. Und auf der Basis gewissermaßen mache ich meine Keynotes, meine Bücher, meine Podcasts. Das ist gewissermaßen mein Trick. Ich gucke mir die Welt ganz genau an und baue darauf dann mein Geschäftsmodell in Deutschland und versuche, das, was ich für Deutschland produziere, dann wiederum in die Welt zu tragen. Und bei Sachbüchern, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, gelingt mir das ja auch. Ne? Also ich schaffe es ja auch in der Regel, meine Bücher international dann auf den Markt zu bringen mit amerikanischen Lizenzen oder dann mit britischen Lizenzen und anderen Sprachlizenzen. Wobei es mittlerweile auch so ist, dass ein Teil meiner Bücher ich direkt auf Englisch schreibe und die dann eher ins Deutsche rückübersetzt werden.
Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, für vielleicht auch das Angstnehmen, wenn die Nashörner wieder näher kommen, dass es dafür sehr wohl Strategien gibt, um nicht in Ehrfurcht zu erstarren, sondern mit dieser Herde konstruktiv und auch positiv nach vorne schauend umzugehen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute und dir noch alles Gute. Bis bald.
Ich danke euch, Michael und Carsten. Und wir wären nicht die erste Generation, die glaubt, dass wir uns auf dem Peak befunden hatten und danach wird es schlechter. Keine Sorge, Welt wird besser.
Wunderbar. Alles Gute.
Euch auch.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.